Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Unseren Gastprediger heute bei uns willkommen heißen dürfen. Ehrlich gesagt habe ich kein CV ausgeschrieben, deswegen lasse ich dich dir selber vorstellen, damit wir auch ein bisschen kennenlernen. Aber ja, wir freuen uns, dass du da bist, Dave, und Bühne frei für dich. Und wir freuen uns auf das Wort. Lass mich kurz für dich mal beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für Dave und dass er den weiten Weg hierher gemacht hat nach Bad Cannstatt. Und wir beten einfach, dass dein Segen auf ihm liegt, dass er heute ja, deine Worte mit uns predigt, dass wir von dir hören, dass du stark durch ihn wirklich uns ermutigst und uns auch herausforderst, damit wir gemeinsam mit dir in einer sehr effektiven Weise unterwegs sein dürfen. Wir beten all dies in deinem heiligen Namen. Amen. Amen.
Ja, das wäre super. So, wunderschönen guten Morgen hier, LifePoint Church. Sehr schön. Ich freue mich, hier zu sein. Es gibt ein Bild, was viel über mich aussagt, seht ihr schon hier. Also Dave Jasen ist mein Name, verheiratet mit der Annette. Annette ist in Japan geboren als ein sogenanntes Third Culture Kid, Missionary Kid. Und von daher haben wir so ein bisschen eine Multikulti-Ehe auch. Von daher freut es mich auch, hier Menschen zu sehen, die auch ein bisschen hier unterschiedliche Kulturen miteinander vereinen. Und wir haben einen Sohn, der ist drüben auch beim Kids Point dabei. Elia Yuki ist so ein kleines Miracle Child, würde ich fast sagen. Denn wir waren längere Zeit verheiratet als Ehepaar, keine Kinder. Wir waren im Missionsdienst in Papua-Neuguinea unterwegs, haben dem Herrn gedient mit Freuden und waren gut beschäftigt, aber Kinder kamen keine. Aber wir haben darunter nicht groß gelitten, sondern haben gedacht, gut, kommen welche, wenn nicht, kommen keine. Und dann war meine Frau, sie sieht jünger aus, wie sie ist, aber 45. Und dann ist sie doch noch schwanger geworden. Wir haben schon an die biologische Uhr gedacht und festgestellt, das wird wohl nichts mehr. Aber doch auf einmal und dann war ich doch ein bisschen überrascht, anfänglich etwas geschockt, weil wenn man über 10 Jahre verheiratet ist und dann kommt nichts. Und wir haben auch nie untersuchen lassen, woran es liegt, aber ein Geschenk, wir freuen uns an ihm und er bereichert unser Leben. Soweit mal vielleicht zu mir. Ich wohne aktuell Bad Liebenzell, leite die Liebenzeller Mission. Das ist eine Missionsorganisation mit etwa 250 Missionaren in 26 Ländern. Das heißt, bin sehr viel unterwegs im Ausland. Morgen fliege ich nach Japan, dann nach Nordmazedonien. Also von daher, das Leben ist so ein bisschen ein Kommen und ein Gehen. Und ich tue es sehr gerne, weil es um eine größere Sache geht. Es geht um das Reich Gottes, es geht um Jesus Christus. Und es geht darum, dass Menschen ihn kennenlernen und das Leben kennenlernen. Soweit vielleicht mal einfach zu mir. Ich möchte, bevor wir in unseren Bibeltext für heute einsteigen, ein bisschen einen Anfahrtsweg nehmen. Und zwar mit einer kleinen Anekdote, die war nicht so ganz lustig. Und zwar war ich Anfang des Jahres in Uganda auf einer Dienstreise auch unterwegs und ich saß im Auto und habe dann mit dem Handy ein bisschen rumgemacht. Es war spät abends, dunkel, das Fenster war auf und was passiert? Naja, einer hat nach meinem Handy gegriffen, auch vielen Dank für das Wasser, und schon war es entwendet und schon weg war es. Also mein Handy wurde geklaut. Es gibt Schöneres zum Jahresanfang, wenn einem das Handy geklaut wird. Vor allem, wenn man da so alle wichtigen Dinge und so drauf hat. Also war schon ärgerlich. Also folglich, ich brauche ein neues Handy. So, eigentlich, na gut, ein neues Handy sich zu beschaffen, ist vielleicht nicht so die große Herausforderung. Aber die Frage ist, welches neues Gerät kauft man sich? Und wer oder was hilft einem dabei? Ich bin sehr froh, meine Frau ist wesentlich technisch affiner wie ich. Und das delegiere ich dann gerne ab in der Ehe und sage, such mir irgendein Handy. Es muss unserem Geldbeutel entsprechen. Und irgendwie funktional sein. Jetzt ist die Frage, woran orientiert man sich? Ups, ist was los? Woran orientiert man sich, wenn das Handy sozusagen nicht so will? Hier, mein Gerät will jetzt gerade auch nicht. Alles klar. Nee, mag nicht. Nö, dann machen wir halt fröhlich so weiter. Kleiner Moment. Hängt. Naja. Ist okay. Also dann machen wir halt hier. Man ist ja flexibel hier in dieser Welt. Also neues Handy her. Dann war es sehr schön, dass meine Frau sich an einer Sache orientiert hat. Es gibt da hier die sogenannten Handy-Checks. Die Stiftung Warentest. Also so Preis-Leistungs-Verhältnis, passt es oder passt es nicht? Und dann ist es gut, wenn man so ein Ding hat, dann weiß man, okay, ah ja, das kostet so und so viel und das hat nun die Funktion und das geht gut. Und das Handy, das ich mir dann auch organisiert habe, hat so auch ein guter Testsieger geworden, nicht sogar allzu teuer. Aber ich bin sehr froh gewesen, dass das Handy sozusagen den Test bestanden hat. Jetzt ist es so, Warentests, die gibt's durchaus, ja, wir haben auch unsere Geräte, unsere Autos oder egal was es ist, die müssen immer wieder Checks durchlaufen. Letzten Mittwoch war ich beim Zahnarzt, gehört auch dazu, ne, regular Check, mal zu gucken, ist noch alles in Ordnung, ist gut, ne, weil wenn du es nicht so machst und nach 10 Jahren irgendwann mal feststellst, oh, da sind manche Dinge nicht so gut, da freust du dich auch nicht drauf. Und trotzdem, Zahnarzt mag ich auch nicht so sehr, aber der Check ist wichtig. Auch ein Autocheck, also wenn du den nicht so machst, irgendwann kein Öl und so weiter, dann kann sein, dass dein Motor und so Schaden nimmt. Checks, die gibt es auch in unserem Leben immer wieder. Auch immer wieder mal zu gucken, wie geht es mir mental, wie geht es mir mit meinen Kräften. Und ich sag mal, auch unser Herz, unser Inneres wird immer wieder auch mal erprobt. Oder unser Herz ist auch mal so ein Erprobungsraum, wo wir geprüft werden. Was ist in unserem Herzen denn so drin? So, also schade, dass wirklich mein Ding hier nicht funktioniert, aber jetzt muss man mal, klick mal weiter, was kommt. Ja. Unsere Herzen werden geprüft. Eine kleine Geschichte aus dem Missionsdienst. Man sollte ja denken, als Missionar oder so ein Hauptamtlicher oder Pastor, ist man vielleicht manchen Dingen enthoben. Nein, das ist man nicht. Es war Papua-Neuguinea und zwar ging es da meiner Frau eine ganze Weile nicht so gut. Es war nicht klar, was sie hatte. Es war irgendwie, sie war müde, sie war schlapp. Wir haben manches probiert und untersucht und haben gesagt, irgendwie, es muss mal hier irgendwie Krankenhaus, International und mal richtig durchchecken, was da los ist. Weil ein paar Wochen lang hat sich da irgendwas hingezogen und wir wussten nicht, was es ist. Und dann haben wir gesagt, gut, mal richtig Bluttest gemacht, ordentlich, großes Blutbild. Und werden wir von einer einheimischen Frau sozusagen, oder Krankenschwester, bedient. Und ich mache dann so einen kleinen Spruch nebenbei und sage dann, okay, hey, im Ausland ist das, muss man auch alles sehr privat zahlen. So nach dem Motto, hey, gibt es da auch so einen Missionary-Tarif? Ne? Ich bin ja hier Missionar und könnte man da irgendwas machen? Das war eigentlich das falsche Signal für die gute Frau, denn das hat die gehört und hat gesagt, ja, ist okay, können wir irgendwas machen und sie gibt mir sofort ihre Handynummer. Und dann denke ich eigentlich schon, komisch, aber immerhin, ich habe sie dann genommen. Ich habe ihr dann nur gesagt, ich brauche halt dann irgendwie eine offizielle Rechnung. Ne? Also wir sind gegangen, eine Woche später kriegen einen Anruf, ja, die Ergebnisse sind da, wir treffen uns draußen vorm Krankenhaus am Parkplatz. Habe ich auch schon gemerkt, Dave, das klingt komisch. Aber ich bin dann hin und habe dann schon gesehen, sie ist gekommen mit dem Mann, Administrator. Ich habe schon gemerkt, sie haben so ein bisschen immer wieder geguckt, waren leicht angespannt. Und ich muss sagen, ich hätte da schon den Braten riechen müssen, dass das hier nicht so ganz koscher ist, würde man sagen. Ne? Oder nicht so ganz sauber, nicht so ganz legal, was jetzt hier passiert. Und dann bin ich nochmal hin zu ihnen, haben sie gesagt, okay, Ergebnis und so weiter. Und ich habe gesagt, was kostet der Spaß? Und so, ach ja, so gib, was du willst. Okay, gib, was du willst. Ich hatte mir im Vorfeld schon gesagt, was die Summe ist und die war relativ hoch. Also waren echt einige 100 Euros. Und dann habe ich gesagt, nee, was kostet? Ich will das wirklich legal machen und so. Habe aber trotzdem gemerkt, irgendwie das Ganze hat ein Geschmäckle, sagt man hier im Schwabenland. Ne? Und dann hat sie mir eine Summe reingeschrieben. Ich wusste, das war gefaked. Aber es war ein offizielles Logo vom Krankenhaus drauf. Und ich habe dann, und das sage ich jetzt mal zu dem Punkt, okay, ich habe mein Geld gezückt und habe ihr es dann gegeben. Und bin dann nach Hause gefahren, auf unsere Missionsstation. Und ich sage nur so viel, und dann erzähle ich ganz am Schluss zur Predigt, komme ich noch auf die Story zurück, wie sich's gelöst hat. Ich habe sofort gemerkt, in mir und in meinem Herzen war eine Stimme, die gesagt hat, Dave, das war nicht korrekt. Das war falsch. Du bist hier irgendwie was Korrupten auf dem Leim gegangen. Und ich wusste sofort, ich bin überführt. Das war falsch. So bin ich nach Hause gegangen. Jetzt machen wir hier mal einen Stopp und machen dann später nochmal weiter, was da gekommen ist. So, jetzt probiere ich doch nochmal hier mein Gerätchen. Verzeiht mir das. So, vielleicht kommt es dann nochmal. Ah ja, super. Jetzt. Mag's wieder. Also, Diese Story PNG war so, wie sie war. Nicht rühmlich für einen Missionar, aber ich erzähle euch später eben, wie es ausgegangen ist. Und es tut mir im Herzen weh. Ihr seht ein paar Bilder von Menschen, die ich lange Zeit sehr, sehr bewundert habe. Denn das waren für mich so geistliche Größen. Das sind Menschen, die, wow, tolle Verkündiger sind, die so auch im amerikanischen Bereich Megachurch-Pastoren waren, die ganz viele Followers haben, unheimlich eine ganz klare Wortverkündigung, wo ich sagen würde, wow, geistliche Helden für mich. Mir geht es jetzt gar nicht um diese konkreten Namen, mir geht es auch nicht um irgendein Bashing, zu sagen, Mensch, aber interessanterweise alle diese Leute, Jugendpastoren, Karl Lenz, Hillsong Church, also alle Größen, die sind gefallen. Gefallen, weil sie auch in ihrem Herzen einer Sache nachgegangen sind. Fromm würde man sagen, die sind in Sünde gefallen. Die haben Dinge getan, die sozusagen Gott nicht gefallen. Sind dann auch aus ihren Kirchen und Gemeinden auch entlassen worden und hatten ein recht unredliches, unrühmliches Ende. Und das schmerzt mir im Herzen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wie kann das sein? Menschen, die so gesegnet, gesalbt, egal wie du das ausdrücken willst, die im Dienst Gottes stehen und die so viel Segen für andere bewirken und irgendwie passiert etwas in ihrem Leben und sie fallen, kommen vom Weg ab und richten einen großen Schaden an. Und ich kenne Menschen, die sagen, okay, wow, wenn das so ein Lügner ist, ne, auf der Bühne das gesagt, aber dann auf der anderen Seite im Leben was total anderes, darauf kann ich verzichten. Das ist nicht echt, das ist nicht authentisch. Deswegen möchte ich heute Morgen sehr konzentriert mal auf unser Herz gucken. Achtung, Herz. Denn die Bibel spricht an vielen Stellen von unserem Herz. Nicht unbedingt immer sehr positiv. Es heißt im ersten Buch Mose, das Dichten und Trachten des Herzens ist böse. Oder an anderer Stelle im Jeremia, es ist ein trotzig Ding, das Herz, ein verzagt Ding. Man kann es nur schwer ergründen. Es ist verführbar, unser Herz. So wie wir da sitzen, wir sind verführbare Menschen. Es ist nicht so, dass es wie auf dem Zug ist, der fährt in irgendeine Richtung, das ist eingespurt, sondern es gibt Verführungen, Versuchungen. Und unsere Herzen können immer wieder auch ganz beschwert sein. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen da sitzt. Du hast vorhin gesprochen davon. Man sammelt sich so manches auch an im Herzen. Schwerem, Sorgen, egal wie. Aber das Herz steht biblisch gesehen immer für das Innere, für Menschen. Das Ich für das Menschen. Mitte, Zentrum des Lebens, biblisch gesehen. Personenzentrum. Und wir sagen ja oft, das Herz fühlt. Für die Bibel ist das Herz sozusagen immer auch ein Instrument des Denkens. Interessant für einen Hebräer im Alten Testament, mit dem Herz denkt man. Wir würden eher sagen, mit dem Herz fühlt man. Nein, aber vom biblischen Verständnis ist das Herz das Zentrum, wo man denkt. Da werden die Entscheidungen getroffen. Unser ganzes Tun und Wollen, unsere Affekte, all das, was ist, ist biblisch gesehen im Herz verankert. Und deswegen freut es mich sehr, dass du den Vers schon gebracht hast, den ich so super finde. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Also unser Herz innen drin ist so entscheidend. Von daher ist immer wieder die ganz entscheidende Frage, wem gehört mein Herz? Wer bestimmt mein Herz? Und für wen schlägt mein Herz? Martin Luther hat mal gesagt, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Da bin ich sehr schön auf den Punkt gebracht. Also wo unser Herz dran hängt, das kann jetzt neuerdings vielleicht irgendwelche Geräte sein, es kann das Geld sein, es können liebe Menschen sein, kann dann die Arbeit sein, die Karriere, es kann, egal wie, dein Self-Image, egal was es ist, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Und ich finde es so wunderbar, dass Gottes Herz, also Gott, der die Menschen geschaffen hat, der Schöpfer von allen Dingen, Anfang und Ende ist, dass sein Herz für die Menschenherzen schlägt. Das ist gewaltig. Also Gottes Herz, er ist der Herzensherr, könnte man sagen. Und Gott hat immer ein Anliegen, das er ins Herzenszentrum will. Also er will immer ins Herz rein. Er will es gewinnen, er will es verwandeln, er will es reinigen. Die Bibel spricht auch mal von geistlicher Herztransplantation. Also ein Herz, das steinern ist, ein Herz, das hart ist, ein Herz, das beschmutzt ist, ein Herz, das nicht zu Gott passt. Das möchte er verändern. Und so verändern, dass dann es mehr und mehr seinem Herzen entspricht, dem Herzen Gottes und seinem Sohn Jesus Christus, dass auch in uns dann, wow, etwas von dieser Herzensschönheit Gottes rausblitzt. Er will unser Herz kultivieren, Raum schaffen, gewinnen und dass es für ihn schlägt. Und jetzt aufgepasst, Gott prüft aber auch immer wieder unser Herz. Das ist ein bisschen fremdlicher Gedanke, ne? Gott prüft, da denke ich irgendwie an einen Lehrer, der prüft. Und irgendwie habe ich, ich weiß nicht, wer gerne von euch in irgendwelchen Prüfungen sitzt und gern geprüft wird. Das ist irgendwie, sind nicht die Leute, mit denen man abends irgendwo vielleicht noch gemütlich fortgeht, ne? Die Prüfer, das sind so streng irgendwie, immer die Angst, lassen sie einen durchfallen oder nicht, kommt man durch. Aber diese Vorstellung, Gott prüft das Herz, ist durchaus ein biblischer Impuls. Herzcheck, Stiftung Gottestest. Ich will euch heute in einen Text mit reinnehmen, der verbindet sich auch mit dem Jakobusbrief, eure Reihe, die ihr habt. Und zwar ist es Matthäus 4, Kapitel 1. Und da wird uns der Herzcheck von Jesus gezeigt, in einer sehr spannenden Geschichte. Es geht hier um drei Herzensdimensionen, die sehr grundlegend sind. Und zwar die Bedürftigkeit unseres Herzens, die Integrität unseres Herzens, aber auch die Prioritäten, die wir in unserem Herzen auch haben und hegen. Und Jesus, er wird geprüft, könnte man sagen, auf Mark und Bein. Also schauen wir mal in diesen Text rein. Ich gehe dann so richtig klassisch durch, Matthäus 4. Und wir starten mal mit dem ersten Vers. Da heißt es, danach wurde Jesus, aufgepasst, vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Wer wird jetzt hier versucht? Interessant ist, der Sohn Gottes wird hier versucht. Wer führt ihn denn in diese Wüste? Es ist der Geist Gottes. Also hier sehen wir, irgendwie hat Gott jetzt was vor, durch seinen Geist, seinen Sohn in die Wüste zu führen, um vom Teufel versucht zu werden. Also der Adressat der Versuchung ist zunächst mal Jesus, der Sohn Gottes. Und das ist schon sehr spannend, dass Jesus versucht wird. Und deswegen steht er auch in einer Reihe von ganz vielen anderen biblischen Gestalten. Wir lesen von Abraham im Alten Testament, der versucht wurde, indem Gott sagte, okay, geh hin und gib deinen einzigen Sohn, den Isaak, und opfere ihn, um ihn zu prüfen. Das ist eigentlich krass, ne? Passt das in unser Gottesbild? In die Vorstellung von Gott, der prüft? Das Volk Israel, das lesen wir auch im 5. Buch Mose. Da heißt es, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er hat das Volk Israel geprüft, was in ihrem Herzen drin ist und steckt. Die Jünger von Jesus wurden versucht. Und ich sage mal, du und ich, wir werden auch versucht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Oder ich sage nochmal, Blutcheck da in Papua-Neuguinea, ich komme nachher noch drauf zurück. Das Timing der Versuchung, da heißt es danach, so fängt unsere Geschichte an, ja, was war vorher? Jesus wurde getauft. Der Sohn Gottes wurde quasi bestätigt von seinem himmlischen Vater, der sagt, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Jesus hat noch nicht angefangen, Wunder zu tun. Jesus hat noch nicht angefangen, damals zu dieser Zeit öffentlich aufzutreten. Er wurde getauft, bestätigt, bevollmächtigt von seinem Vater. Und das Nächste, was passiert, ab in die Wüste, um versucht zu werden. Irgendwie krass. Wir werden uns nachher noch fragen, warum. Natürlich, er wird versucht. Natürlich muss man davon sprechen, dass es war eigentlich ein geistlicher Höhepunkt, von seinem Vater bestätigt zu werden. An dem habe ich wohlgefallen. Das ist mein Prachtkerle, mein Prachtsohn. Auf den setze ich, auf den müsst ihr hören. Also, immer auch dann, wenn es vielleicht so einen Höhepunkt gibt, kommt vielleicht auch eine Versuchung. Und die Initiation vom Geist geführt, auf das habe ich schon gesprochen, davon gesprochen, dass der Geist ihn in die Wüste führt. Und die Intention ist, versucht zu werden. Das griechische Wort parazo heißt versuchen, probieren, auf die Probe stellen, untersuchen, prüfen, versuchen. Und wenn wir in unseren Jakobusbrief reinschauen, dann wird sogar das im ersten Kapitel ganz deutlich unterstrichen. Und zwar schreibt da Jakobus, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Ja, was für ein Grund, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glauben erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Hier kriegt man schon eine Antwort, warum der Herr auch prüft, warum er unsere Herzen auch auf den Prüfstand stellt. Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Kommen wir zurück zu dieser Matthäus-Geschichte. Jesus, er wird jetzt gleich dreimal vom Teufel in der Wüste höchstpersönlich in die Mangel genommen und auf Mark und Bein geprüft. Und es zeigt sich, wie Jesus dem Teufel widersteht. Auch das finden wir im Jakobusbrief im Kapitel 4, wo es heißt, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Widersteht dem Teufel. Wie tut es Jesus? Schauen wir uns an, der erste Test. Ich habe ihn mal so genannt, der Schmerz- und Vergnügungstest. Meine Bedürftigkeit auf dem Prüfstand. Der Text geht hier weiter in Matthäus 4. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, Jesus, war er sehr hungrig. Logisch, ne? Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das war mal der erste Test. Ich habe erzählt, wir haben einen Sohn, Elia Yuki, der ist hier mit dabei. Ich würde mal sagen, was zum Kindsein gehört. Wer hat Kinder? Darf ich mal kurz sehen? Ah, schon ein paar hier, ne? Also, kann das hundertprozentig bestätigen. Zum Kindsein gehört, dass man nicht unbedingt warten kann, ne? Klar, wenn die was wollen, wenn sie Hunger haben und ganz klein sind, schreien, ne? Das ist ein Bedürfnis, das wird geäußert und es muss schnell gestillt werden. Das ist das Babysein, das Kindsein. Man will es jetzt sofort, es muss gestillt werden, das Bedürfnis. Gestern auch wieder ein kleines Drama, unser Sohnemann ist schon ganz scharf auf Weihnachten. Er hat gestern drum gedrängt, er braucht jetzt schon die Weihnachtsdeko. Er will jetzt schon in 6 Wochen. Ja, er braucht Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Mama, Mama, Mama. Ne? Ich war nicht involviert, das war für mich ganz okay. Aber so hat mich nochmal unterstrichen. Ne? Kinder, sie wollen was, sie haben Bedürfnis. Sie schreien es raus und können nicht warten. Reife ist die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu ertragen und Wünsche zurückzustellen. In Englisch habe ich den Spruch mal so gelesen. Maturity is the ability to endure pain and to delay pleasure. Und das ist das, was Jesus hier auch durchmachen muss. Was wird uns hier vor Augen geführt? Es ist nämlich anders wie in unserer Google-Mentalität. Google heißt, ein Klick, ich will was, zack, und nachfragen und schon kriegst du eine Antwort. Unsere ganze Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass wir die Dinge schnell kriegen. Wir lernen es eigentlich gar nicht mehr irgendwie warten zu müssen, abwarten zu müssen, sondern es geht immer so schnell und sofort und instant. Und wenn dich ein Bedürfnis triggert, keine Zeit verlieren, zugreifen, klicken, machen. Und es geht hier nicht nur ums Einkaufen. Man könnte jetzt auch ganz viele andere Beispiele bringen. Das geht dann auch in Beziehungen so, ne? Wenn dann was triggert, ein Bedürfnis und hupsdiwupps, schon ist man irgendwo im Bett gelandet mit irgendjemandem, ne? Kann auch sein, ne? Also, wir leben das ja. Und wie viel Schaden das anrichtet, wie viel Beziehungsschmerz da auch daherkommt, ja, mal schade. Aber Reife ist was total anderes. Zur Reife gehört aushalten, abwarten und auch das eigene Ego zurückstellen können. Und hier sehen wir Jesus. Er wird hier genau an diesem Bedürfnispunkt angegriffen. Jesus natürlich, er reagiert mehr wie reif. 40 Tage nichts gegessen. Das ist medizinisch gesehen, habe ich mal rausgefunden, so das Maximale, was man aushalten kann. Ne? Und in dieser existenziellen Situation des Hungers, der Müdigkeit, wahrscheinlich auch der Schlaffheit, jetzt 40 Tage nichts gehabt zu haben. Ne? Und jetzt kommt der Teufel, der Versucher, und was macht er? Nimm doch diese Steine und verwandle sie in Brot. Quasi helf dir selber. Und interessanterweise, der Teufel setzt hier bei den Stärken von Jesus an. Er sagt, Jesus, you are the man. You can do it. Verwandle den, ne? Just do it, ist euer Thema, ne? Nimm die Steine, nutze deine Fähigkeit, nutze dein Potenzial. Ja, aber für dich. Deine Stärke, deine Fähigkeiten, deine Gaben, die du von Gott auch gekriegt hast, nutze sie für dich, für dein Ego, jetzt für deine Bedürftigkeit. Jetzt greif zu. Menschlich gesprochen, muss man sagen, was ist denn da falsch dran? Hätte wahrscheinlich jeder von uns wahrscheinlich wie eingeknickst. Aber nein, Jesus, er bleibt standhaft und er widersteht dem Teufel auch hier. Und er antwortet ihm auch mit einem Wort Gottes und er sagt, ich hänge von Gott ab und seinen Worten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das ist kühn, das ist stark, das ist enorm. In dem Moment der Anfechtung, der Schwäche, dann sagen zu können, okay, nein, ich helfe mir nicht selber jetzt, sondern ich vertraue auf meinen himmlischen Vater. Der wird mich versorgen zu seiner Zeit. Und wenn wir dann aufs Ende der Geschichte gucken, so viel kann ich schon mal verraten, wer kommt? Es kommen Engel und dienen Jesus. Engel, ich weiß nicht, wer schon mal von Engel bedient worden ist, menschlichen bestimmt, aber Gott setzt dann Engel ein und versorgt seinen Sohn, aber er hat abgewartet. Er hat durchgehalten und hat sich nicht hinters Licht führen lassen. Jesus hat im Prinzip auch das gelebt, was er seinen Jüngern in der Bergpredigt gesagt hat, macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was ihr essen sollt oder was wir trinken sollen oder anziehen sollen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Und das sehen wir schon von Jesus, wie er Gott, seinem Vater, einfach vertraut. Er wird's machen. Er wird mich versorgen. Und liebe Schwestern und Brüder, das wünsche ich uns allen, ne? So in den, ich habe gesagt, unser Herz ist verfügbar und wir werden alle auch auf der Bedürfnisebene immer und immer wieder auch angefochten und verführt und auch in unseren Stärken und das, was wir können. Und die Frage ist, wenn ich leer und kraftlos bin, wenn ich vielleicht, wenn mein Herz leidet, wenn mein Herz verwirrt ist, dann lautet auch die Testfrage, vertraue ich darauf, dass Gott meine Bedürfnisse stillt? Dass er es ist, der da hier reinkommt und mir einen Frieden schenkt oder meine Gedanken wieder sortiert, dass ich den Gedanken nicht nachgehe und sie dann zur Tat werden lasse und sie dann auf meine Art und Weise befriedige. Ja, es geht sehr schnell. Ein leeres, kraftloses, leidendes, verwirrtes Herz, das sehnt sich nach Heilung, nach Klärung und auch nach Erfüllung. Aber ich sage es uns, warten lohnt sich. Warten lohnt sich, es ist ein köstliches Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn warten. Also Test 1, Jesus hat ihn bestanden. Kommen wir zum zweiten. Ich nenne ihn der Beliebtheits- und Anerkennungstest. Meine Integrität auf dem Prüfstand. Ich lese den Text weiter aus Matthäus 4. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zweiter Test hier. Wer oder was ist denn ein Pharisäer? Von der Bibel her wissen wir Pharisäer, das war irgendwie eine religiöse Gruppe. Es gibt aber auch ein anderes Wort für den Pharisäer. Und zwar ist es ein alkoholisches Heißgetränk. Kennt das jemand, ein Pharisäer? Folgendes, da gibt es eine spannende Geschichte dazu. Und zwar ist es ein gesüßter Kaffee mit braunem Rum, also Schnaps, Alkohol. Und obendrauf, das sehen wir auf dem Bild, Schlagsahne drauf. So, warum wurde dieses Getränk Pharisäer genannt? Und zwar ist es der Überlieferung nach entstanden auf einer nordfriesischen Insel, 19. Jahrhundert. Da gab es einen Pastor namens Georg Bleier, ein sehr asketischer Typ. In seiner Gegenwart des Pastors durfte man keinen Alkohol trinken. Ne? Verboten, tabu. So, jetzt gab es da Landwirte und Bauern, die natürlich gern mal auch einen Rum getrunken haben. Deswegen haben sie gesagt, okay, Rum, Kaffee und obendrauf Sahne, denn dann riecht man nicht, dass der Alkohol drin ist. Und sie haben da, die Überlieferung war dann die, dass es wohl eine Segnung gab von einem Kind und dem Pastor haben sie immer nur einen reinen Kaffee gegeben und sie haben kräftig ihren Rum-Kaffee, dieses Mischgetränk, getrunken. Irgendwie gab es jetzt dummerweise mal eine Verwechslung und der Pastor hat einen richtigen Dings bekommen und sein Ausruf war eben, oh ihr Pharisäer, ne? Also ihr Heuchler sozusagen, ne? Ihr spielt hier was vor, was ihr eigentlich nicht seid. Und deswegen, aufgrund dieser Geschichte, wurde dieses Nationalgetränk der Ostfriesen oder der Friesen Pharisäer. Also man kann die da, wenn man da oben Urlaub macht, fragt nach einem Pharisäer, dann wird er so ein Mischgetränk da schon auch kriegen. Na. Also, kleine lustige Story, aber dieses Pharisäertum hat ja ganz stark was damit zu tun, dass es darauf ankommt, dass außen und innen nicht zusammenpassen. So, man predigt Wein und trinkt Wasser oder andersrum, ne? Man predigt Wasser und trinkt Wein. Integrität ist heutzutage was total Wichtiges und ich hoffe es sehr, dass wir es mit integren Menschen zu tun haben, dass wir auch wissen, okay, das, was die Person sagt, das lebt sie auch. Nichts Schlimmeres, wie wenn man den Eindruck hat, also da erzählt jemand bla 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 und schau auf sein Leben, das passt ja gar nicht zusammen. Das streicht es eigentlich wieder durch. Und es geht sehr, sehr schnell. Also wer integer lebt, kann man ganz vereinfacht sagen, da passt innen mit dem Außen zusammen. Integrity is when your belief matches your behavior. Also das, was du tust und glaubst, das passt irgendwie zusammen. Das heißt nicht, dass wir immer perfekt sind. Um das geht's gar nicht. Wir sind nie perfekt. Aber so dieses Anliegen zu sagen, ich will eigentlich das, was ich vertrete und sage, irgendwie auch leben. Und Kinder merken das auch sehr schnell. Ne? Ob man das, was man sagt, dann auch lebt. Ja? Und die Wahrheit ist, dass es nur wenige Dinge gibt, die Integrität mehr offenbaren, und zwar als Erfolg. Wenn du Erfolg hast, wird sich immer wieder schnell zeigen, wie integer du bist oder auch nicht. Und deswegen ist die zweite Versuchung eine ganz starke, ich nenne es Beliebtheits- und Anerkennungstest. Denn das offenbart die Integrität von Jesus. Was war jetzt bei dieser zweiten Versuchung der eigentliche Knackpunkt? Okay, Jesus wird auf die Zinne geführt von dem Tempel. Und der Teufel sagt, komm, schmeiß dich runter. Und er zitiert, interessanterweise, der Teufel zitiert sogar einen Bibelvers, einen Psalm. Aufgepasst, der Teufel kennt die Bibel besser wie wir. Ja. Ne? Und er greift dann auch aus dem Kontext vielleicht mal eine Bibelstelle raus, aber die ist völlig aus dem Kontext gegriffen und das ist eigentlich eine Dummheit. Ne? Das ist wie wenn ich sagen würde, mein Sohnemann, ich lasse ihn auf der Autobahn rumspringen, auf der Autobahn, ne? Und sage, ach, bewahr ihn doch und behüte dich. Also das ist Dummheit. Also versteht ihr? Also man kann auch sagen, ne? Stütz dich runter vom Dach und der Herr schickt schon seine Engel. Also das steht in einem anderen Zusammenhang. Aber der eigentliche Punkt, es geht hier, was der Teufel von Jesus möchte, ist, zelebriere ein religiöses Schauwunder. Und zwar ist es hier der Tempelkontext. Das heißt, wenn du oben stehst, wenn du dich runterstürzt, die Engel kommen, was passiert? Die Menschen feiern dich. Ha! You are the man. Du bist der Sohn Gottes. Du hast alle Kraft. Ja, sie werden dich feiern. Das ist der Weg, dass du Applaus bekommst. Das ist der Weg, beliebt zu werden. Das ist der Weg, anerkannt zu sein. Und übrigens, Klammer auf, es ist der Weg, ans Ziel zu kommen ohne das Kreuz. Das war die eigentliche Anfechtung vielleicht auch für Jesus. Er hat die Beauftragung gehabt, von seinem Vater auf diese Erde zu kommen, um zu sterben, um unsere dunklen, beschmutzten Herzen wieder zu reinigen mit seinem Blut und nicht als ein Celebrity in die Geschichte einzugehen, als eine Feiergestalt, als ein Held. Und das war hier der Knackpunkt. Gottes Plan war ein anderer für Jesus. Das eine wäre Angeberei gewesen, das andere ist ein Opfer. Das eine wäre spektakulär gewesen, das andere ist Hingabe. Und Jesus, er zieht das durch und er kommt nicht, lenkt nicht ein auf das, was der Teufel ihm sagt. Und ich glaube, das ist eine ganz große Anfechtung und Versuchung immer wieder auch. Wir leben in einer Zeit, wo es ganz stark darum geht, na, man sagt im Englischen Fishing for Compliments, ne? Man tut sehr viel um, na, auch die ganze Social-Media-Welt. Ne? Man macht vieles, um ein Like zu kriegen. Ne? Anfechtung. Aber Jesus, er lässt es nicht zu, dass die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt wird. Und deswegen widerspricht er auch da dem Satan, dem Teufel, und sagt, dass du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und deswegen auch die Frage, auch für uns, das, was wir haben, unsere Fähigkeiten, setzen wir die ein, um anderen zu dienen? Oder geht es auch darum, dass wir uns selbst profilieren und selbst groß machen? Auch das ist so eine Herzensversuchung. Kommen wir noch zum dritten und letzten. Der Vermögens- und Wohlstandstest. Meine Prioritäten auf dem Prüfstand. Es geht weiter in der Geschichte. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Ich las neulich auch ein englisches Statement, ich glaube, es war Rick Warren, der gesagt hat, Prosperity in possessions measures your priorities. Da ist was dran, ne? Also das Wohlstand, Besitz, Vermögen, ne? die werden zum Maßstab meiner Prioritäten. Und interessanterweise fängt auch hier der Satan an, um bei Jesus ihn auch irgendwo zu prüfen. Dieser dritte Test ist eben sozusagen, Jesus auch mit Besitz und Materiellem zu verführen. Den Blick von Jesus auf den Reichtum zu lenken, auf Macht. Es ist letztlich auch die Versuchung an Jesus, ist dir letztlich dann Geld wichtiger als deine Mission, deine Berufung, deine Bestimmung? Sind Besitztümer wichtiger als deine Aufgabe? Und der Teufel sagt, ich werde dir alles geben. Alles, das, was du hier siehst, wow, all den Reichtum, den Prunk und all das, was man sich vielleicht so irgendwie wünscht. Aber fall nieder und bete mich an. Es wäre der Ausverkauf an den Materialismus, an Geld, an Reichtum. Mach was aus dir, Jesus. Du kriegst alles, wonach du dich sehnst. Setz die Prioritäten nur auf das. Und interessanterweise auch da reagiert Jesus mit einem Wort Gottes und er weiß, Geld, Reichtum, Wohlstand, Macht sind ja per se nichts Schlechtes. Das darf man auch nicht verteufeln. Ne? Materielles und Reichtum ist auch, kann ein Segen Gottes sein. Das ist nicht schlecht. Wir müssen nicht hier irgendwie arm herumlaufen und so tun. Ne? Um das geht es gar nicht. Aber wenn Besitz und Reichtum und der Wohlstand unsere erste Priorität werden, unser ganzes Streben dann nur danach geht, dann wird es zu einem Art Herzensgötzen, zum Herzensgott. Und deswegen sollten wir es nicht daran hängen. Und auch da wieder die Versuchung für Jesus, seine göttliche Berufung zu vernachlässigen. Und nochmals, Jesus, er wurde auf die Erde gesandt, nicht um reich zu werden, wie so viele andere Herrscher und Könige und Monarchen, sondern die Welt zu retten, uns zu retten, unser Herz zu uns, zu sich zu ziehen und zu heilen. Lege ich mehr Wert auf irdischen Materialismus als auf einen Schatz im Himmel, ist die Frage, die uns vielleicht auch heute gilt. Ja, was nehmen wir abschließend von dieser Geschichte mit? Klar, die Geschichte lehrt uns, wie wir dem Teufel widerstehen können, der immer wieder unsere Herzen prüft, der unsere Herzen versucht. Und in Jakobus 4 heißt es, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Interessanterweise, wir werden dem Teufel nie widerstehen, wenn wir mit unserer eigenen Meinung kommen und versuchen, mit ihm zu debattieren. So, Nee, wir lernen hier von Jesus, dass er dem Teufel dadurch widerstanden hat, dass er Worte Gottes entgegengesetzt hat. Die Wahrheit. Und es ist für mich die große Herausforderung zu sagen, bin ich so auch im Wort zu Hause und gegründet, dass ich weiß, okay, hey, wenn irgendein komischer Gedanke kommt, irgendwie eine Versuchung um die Ecke, dass ich so durchdränge, wenn ich sage, oh nee, stopp, die Schrift sagt, mein Herr sagt mir was ganz anderes, was du mir vielleicht einflüstern willst. Oder was du mir als Lüge gerade so offenbarst oder so, wie der Wolf im Schafpelz daherkommst. Von daher ist es gut, die Schrift gut zu kennen, manchmal vielleicht auch auswendig zu kennen. Das ist ein bisschen ein Challenge, dass man auch Worte wirklich auch kann. Und vielleicht noch ein kleiner Seitengedanke, wir sollten nie vergessen, Versuchungen beginnen oft hier, in unseren Gedanken. Der jüdische Talmud hat mal formuliert, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Fand ich jetzt auch sehr, sehr spannend zu sagen, ja, wo setzt der Teufel vielleicht immer wieder an? Vielleicht ist es ein Vergleichsgedanke, ein Neidgedanke. Es geht so schnell. Wir sind nur Menschen. Nochmal, unser Herz ist verführbar. Und trotzdem, unser Herr, er möchte es immer wieder erproben und prüfen. Stiftung Gottestest, so könnte man sagen, der Testsieger ist Jesus. Das einfach nochmal so hier, haltet das mal schön fest. Denn in unserer Geschichte heißt es, da verließ ihn der Teufel, also dreimal hat er es probiert und no chance, no chance. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Ist das nicht gewaltig? Die Versuchung überstanden und Engel haben ihm gedient. Und in Lukas 4 heißt es dann, und Jesus kam, und jetzt aufgepasst, in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erschallt durch alle umliegenden Orte. Also durch diese Versuchung hindurch ging Jesus gestärkt hervor. kraftvoll. Und durch diese Versuchung hindurch konnte er seinen öffentlichen Dienst dann auch antreten. Zitat: Jedes Mal, wenn du eine Prüfung bestehst, bekommst du die Chance zu wachsen. Auch das so zu verstehen und anzunehmen, ja, Versuchungen gehören dazu. Jesus, er hat den Herzcheck bestanden, er ging gestärkt daraus hervor. Meine Alltagsrealität, ich vermute mal auch eure Alltagsrealität, besteht sich auch darin, dass wir die Tests nicht immer bestehen, oder? Und dass wir auch, ja, mal fallen und einknicken. Das soll nicht gut geheißen werden, nein. Aber ich will auch nochmal wirklich auf den verweisen, der unser Herz natürlich prüft, aber sein erstes Anliegen auch ist, uns immer wieder ein neues, reines Herz zu geben und zu schenken. Der nicht nur die Herzenschecks zulässt, sondern der auch für die Herzensreinigung sorgt. Das gilt auch an dem Morgen. Auch wenn man sich in der Woche vielleicht was angesammelt hat im Herzen, dann darf man das auch vor Jesus wieder loswerden und sagen, putz mal durch, ich sage das ein bisschen salopp jetzt, mach wieder sauber, räum auf.